Ja, vielen Dank. Mein Name ist Paul Eitner. Ich heiße auch alle ganz herzlich willkommen, die heute hier sind. Und ich halte heute, wie man es sieht, die Predigt. Wir haben heute schon eine gute Predigt gehört im Kinderteil. Im Kinderteil ging es um den Gürtel der Wahrheit. Erinnert ihr euch, dass ich hier mal so ein Schwert mitgebracht habe? Und da habe ich euch gesagt, dieses Schwert hängt bei mir zu Hause an der Wand. Und deswegen hängt es dort an der Wand, weil dort ein Spruch draufsteht. Ein Psalmwort, das uns sagt, wovon wir getrennt werden sollen, wenn wir Gott folgen. Das hören wir ja nicht so gerne, dass wir uns auch noch von etwas trennen müssen. Wir möchten gerne bekommen, aber von Dingen sich trennen ist oft schwer. Es stand dort der Spruch drauf, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre. Gott möchte allein die Ehre haben, damit er uns vollkommen segnen kann und wir sollen nicht um unsere eigene Ehre kämpfen. Wir sollen sie nicht behalten. Wir sollen lernen, sie abzugeben. Ehre heißt Kavod. Und Kavod heißt, wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt, auch Macht und auch Reichtum und auch Herrlichkeit. Gott nimmt uns nichts weg. Er möchte tatsächlich vielmehr uns etwas geben. Er gibt uns durch sein Wort. Wir empfangen etwas durch sein Wort. Und da haben wir etwas über die christlichen Schutzmechanismen eben schon gerade gehört. Er gibt uns etwas, damit wir als seine Kinder geschützt sind. Text 1, da steht das Ganze nochmal drin, was wir gehört haben, aus Epheser 6, hier von Vers 10 bis 14a. Ihr dürft es gerne noch einmal lesen. Ich lese nur noch den Schluss noch einmal vor. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Ein militärisches Bild. Wir leben in einer Zeit, da liebt man diese Bilder ganz und gar nicht. Und für manchen ist es eben die Waffenrüstung Gottes. Ich habe auch es manchmal das Wertesystem des Gottesreiches genannt, was uns dann im Weiteren auch noch erzählt wird. Wir bleiben heute bei dem ersten Teil. Wir bleiben einmal stehen bei der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus Jesus. Was ist Wahrheit? Wollen wir uns heute Morgen in diesem Gottesdienst fragen. Was ist Wahrheit, habe ich mich einmal gefragt und dann einen kleinen Text entworfen. Wahrheit. Du musst immer die Wahrheit sagen, sagte man mir, als ich klein war. Ich sagte die Wahrheit und wurde ausgelacht. Ich sagte die Wahrheit und wurde geschlagen. Ich sagte die Wahrheit und wurde beschimpft. Ich merkte, es gibt verschiedene Wahrheiten. Meine und deine. Welche gilt? Ich weiß es nicht. Doch lernte ich vorsichtig umzugehen mit der Wahrheit der anderen und meine nicht zu verleugnen. Vorsichtig umzugehen mit der Wahrheit der anderen und meine nicht zu verleugnen. Als Sechsjähriger bin ich umgezogen, wir zogen in ein Mietshaus, da waren mehrere Parteien, da gab es auf dem Flur eine große Treppe und ich spielte als Sechsjähriger irgendwie auf dem Flur vor der Treppe. Plötzlich kam von oben eine Frau herunter. Diese Frau muss irgendwie krank gewesen sein, denn sie war korpulent. Sie war sehr, sehr korpulent. Und ich, kleiner Junge, stand da unten, schaute sie an und sagte voller Begeisterung, Tante, du siehst aus wie der Wolf, der gerade Rotkäppchen verschluckt hat. Das war meine kindliche Wahrheit. Ich wusste nicht, was ich falsch gemacht habe, als meine Mutter dann rausgesaust kam, die das gehört hatte. Und ich, zack, ein paar an den Ohren. Ich muss dazu sagen, für alle die, die noch jünger als 50 Jahre sind, wenn man mal früher eine Ohrfeige gekriegt hat, also musste man die Eltern nicht gleich anzeigen und es war nicht, es war also irgendwie auch erträglich, aber ich will nicht für Gewalt, also ich selber habe meine Kinder bis auf ein einziges Mal, wo es mir nicht gelungen ist, wo ich auch mal eine Ohrfeige an meine Tochter gegeben habe, gewaltfrei erzogen, also nur als Beispiel, ich bekam, deswegen steht da zum Beispiel, ich wurde dafür geschlagen. Eine Wahrheit, die offenbar hier nicht angebracht war. Manchmal leiden Menschen an verschiedenen Krankheiten. Ich habe Autisten kennengelernt. Die haben immer die Wahrheit gesagt. Die würden jetzt hier rumgehen und würden sagen, oh, ein junger Mann, ein Autist, 25 Jahre alt, du bist aber eine schöne Frau. Also deine Haare, die finde ich so klasse und so toll und du guckst so lieb, mit dir würde ich gerne mal ins Kino gehen. Das geht doch nicht, nicht? Was denkt er sich? Ich meine, es ist doch eine schöne Wahrheit, wenn das einer sagt, aber so gehen wir doch nicht miteinander um. Da haben wir doch so etwas, das nennt sich Kultur. Und das sagt uns genau, wann welche Wahrheit wo angemessen ist. Das kennt ihr doch alle aus eurer eigenen Familie. Da hat man am Tisch gesessen, ein Thema angeschnitten, das sicherlich wahr war und überall gingen die Köpfe runter. Muss der jetzt damit anfangen? Wahrheit ist nicht immer das, was man hören will. Das nächste Bild. Vier Balken oder drei? Ja, ich werde jetzt nicht abstimmen lassen, wer für drei oder wer für vier ist, denn das ist müßig. Nicht? Denkt einmal darüber nach, das ist doch eine müßige Sache jetzt hier, darüber streiten zu wollen, ob das drei oder ob das vier Balken sind. Da kommen wir nicht weiter. Da können wir uns die Münder heiß reden und die Köpfe einschlagen. Wir kommen nicht weiter. Das ist eine optische Täuschung. Die Linien verlaufen nämlich nicht so, wie sie verlaufen sollen. Das sieht man aber im ersten Moment gar nicht. Und man muss schon lange drauf gucken, bis man sieht, wie der Zeichner das hingekriegt hat. So mit schräg und dann zum nächsten rüber. Und dann entstehen auf der einen Seite drei Balken und auf der anderen Seite vier. Aber niemand von uns wäre doch jetzt so töricht, zu sagen, jetzt wollen wir da, will ich aber wahrscheinlich, ich sehe da eindeutig, das müssen vier sein, weil das andere durch die Optik, das wäre doch alles großer Blödsinn. Manchmal gibt es nicht die eine oder die andere Wahrheit. Es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man etwas sieht. Wer von oben drauf guckt, sieht drei und wer sich mehr auf das untere Teil des Bildes dort konzentriert, der sieht dann plötzlich vier Balken. Es wäre wirklich nicht angebracht, hier darüber zu streiten, was Wahrheit ist. Dann nehmen wir mal einen ganz anderen Bereich, wie das ist so mit der Wahrheit. Wer hat denn nun recht, die Evangelischen oder die Katholischen? Natürlich, ne? Wir neigen dazu, sind wir evangelisch, neigen wir natürlich erstmal zu sagen, natürlich sind doch keine Katholiken. Wollen wir uns das einmal in einem kleinen Beispiel anschauen, wie es dort mit der Wahrheit ist. Ist Maria zeitlebens eine Jungfrau geblieben, ja oder nein? So, wir wollen uns das gleich einmal anschauen. Das nächste Bild. Also, ich bin jetzt auf dieser Seite, ist jetzt hier der Evangelische mit seiner evangelischen Position und der sagt, ihr Katholiken, was redet ihr denn da? Was erzählt ihr uns denn da? Liest ihr nicht in der Bibel Markus 6, Vers 3 bis 4, da steht, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern all hier bei uns? Ist das klar? Hat er Brüder? Hat Maria also mehr Kinder gehabt? Klar, biblisch, einwandfrei. Ich bin damit durch, jetzt weiß ich Bescheid. Andere Seite. Der Katholik sagt, warum glaubt ihr Evangelischen eigentlich nicht, dass Maria zeitlebens keinen anderen Mann mehr angerührt hat und Jungfrau geblieben ist? Der hat auch seine Bibelstellen. Und jetzt kommen seine Bibelstellen. Das erste. Die erste Bibelstelle. Und es waren auch Weiber da, die von Ferne solches sahen. Unter welchen war Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und des Joses Mutter und Salome, die ihm auch nachgefolgt waren, da er in Galiläa war und gedient hatte. Also bin ich der Meinung, als katholischer Gläubiger, hier wird Maria aufgeführt, des Jakobus des Kleinen und des Joses Mutter. Das waren aber eben Jesu Brüder. Die wurden eben genannt als die Brüder Jesus. Dann würde hier aber stehen, dass das Jesu Mutter war. Das war sie nicht. Also der gute Josef, der hat, wie es damals üblich war, mehrere Frauen gehabt. Und Maria hatte nur Jesus und keinen anderen. Das andere waren seine Stiefbrüder, die dort als Brüder gezeichnet werden. Jetzt würde der Evangelische sagen, na, da machst du es dir nun aber leicht. Ja, hier mit Stiefbrüdern und anderen Frauen, davon steht nichts in der Bibel. Guck mal, du nimmst Anstoß als Evangelischer an dem Wort Bruder. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen war und brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seinen Bruder, mit seiner Habe. Da steht auch das Wort Bruder. War Lot der Bruder des Abraham? Nee, der war der Neffe. Gar nicht der Bruder. Da benutzt die Bibel auch das Wort Bruder. Ja, und wissen wir nicht, wenn wir manchmal Leute treffen, die sagen, Bruder, was guckst du so? Das ist nicht mein Bruder. Das ist in einigen Kulturbereichen ganz beliebt, sich so zu nennen. Und nun schau mal hin, lieber Evangelischer, nun schau mal genau hin. Da stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria des Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, das war also der Johannes, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wenn Jesus Brüder gehabt hat und Schwestern, warum ein Fremder eingesetzt wird? Für den Unterhalt der Mutter? Ein Fremder wird eingesetzt, die von euch, die sich gern mit Judentum beschäftigen. Das wäre aber was. Da wird ein Fremder genommen in einer jüdischen Familie, wo Söhne sind. Und dann wird ein anderer herangezogen, ein Fremder. Das wäre doch absolut ein Unding. Tja, und nun? Was machen wir nun? Es gibt in Deutschland eine Zeitschrift, die heißt Der Spiegel. Fasst das Thema sehr gut zusammen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Argumente für die leiblichen Brüder Jesu aus einer gewissen Voreingenommenheit gegen die katholische Lehre der Jungfrauenschaft Mariens stammen und sachlich keine Beweiskraft haben. Punkt. Ich will euch nicht verwirren, glaubt mir. Einige gucken mich jetzt so ein bisschen verzweifelt an, weil ich da etwas durcheinander gebracht habe, was für sie immer ganz selbstverständlich war. Nicht, aber könnt ihr euch vorstellen, was es jetzt bedeutet, dafür sich, wenn ich mich über dieses Thema jetzt mit jemand unterhalte und wir streiten den ganzen Tag und ich habe meine Bibel und der hat seine Bibel und irgendwie kommen wir nicht weiter. Ein letztes Beispiel. Ich fahre mit einer Klasse auf Klassenfahrt. Wir sind in der Stadt Trier. Da bin ich ganz viele Male gewesen. Es ist schön für Lehrer, wenn sie immer dahin fahren, wo sie sich auskennen. Kann nicht so viel schief gehen. Wir besichtigen die Stadt Trier. In Trier gibt es ein Amphitheater. Das Amphitheater sieht man am besten, wenn man keinen Eintritt bezahlt wird, von einer kleinen Straße, die oben oberhalb eines Berges entlang führt. Wenn dort der Bus hält, kann man von oben in das Amphitheater hineingucken und man spart den ganzen Eintritt für Schüler. Die haben ja auch nicht so viele Eltern, wollen nicht so viel bezahlen. Also ist das ganz gut. Man buxiert den Bus da durch enge Straßen hoch, dann bleibt er dort stehen, wir steigen aus. Ich halte meinen Vortrag über Amphitheater und zum Schluss sage ich, wisst ihr eigentlich, was das hier für ein Berg ist? Guckt euch mal an, die Pflanzen. Das ist ein Weinberg. Okay, ein Weinberg. Wer hat schon von euch vorher mal einen Weinberg gesehen? Höchstens die halbe Klasse. Es gibt welche, die sind, leben in Dithmarschen und sind, einer sagte mir mal, bis Friedrichskoog ist er schon mal gefahren. Also für die, die das nicht kennen, das sind ungefähr 17 Kilometer bis zum Meer. Ich sage, guck mal, das ist ein Weinberg. Was fällt euch auf an dem Weinberg? Ja, da sind schon viele Weintrauben dran. Es ist Oktober, September, Oktober. Gut, sage ich, da sind viele Weintrauben dran, da steht so ein Schild, betretende Weinberge verboten, so ein Stück weit, so weiße Schilder, weil in der Lesezeit darf man nicht reingehen, damit man da nicht, jeder holt sich da was und dann bleibt für den Bauern nachher nicht mehr viel nach. Und ich sage, guckt euch mal die Weintrauben an. Ja, die sind viel kleiner als die, die man so im Laden sieht. Ich sage, richtig. Und die schmecken auch ein bisschen anders. Und dann gehe ich da rein und ist immer hart. Weintrauben kann man gar nicht so leicht ab. Und ich bin da und hinter mir klackt das. Klack, 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 klack. Einer sagt, der Lehrer klaut für uns, finde ich okay. Ich, gar nichts gesagt, weiter zwei Weintrauben geholt, den Schülern angeboten. Ja, die meisten nehmen, darf ich noch eine, ein, zwei. Und aus meinem Philosophiekurs, ich muss dazu sagen, es war eine 10. Klasse, mit der ich dort war, aus meinem Philosophiekurs, ein paar Mädchen, ein Blick, tiefe Enttäuschung. Dass das der Lehrer macht, hätten sie nie gedacht. Der erzählt uns immer, wie das Leben funktioniert. Und jetzt macht er sowas. Ich, nein, ich möchte keine. Ja, probier doch mal. Nein, will ich nicht. Ja, ist okay. Bin dann in den Bus gestiegen, wir sind weitergefahren. Alles hatte einen Sinn. Wenn man Philosophie macht, muss man anschaulich sein. Und als wir dann wieder zu Hause waren, bin ich darauf zurückgekommen. Ich sage, was habt ihr dort eigentlich fotografiert? Ja, das war gut, das haben wir unseren Eltern gezeigt, das ist unser Lehrer, wie der da reingeht und wie der da die Weintrauben klaut. Das ist eine super Geschichte. Herr Eitner, wirklich, das war toll, dass Sie das so für uns gemacht haben und so. Wir kennen ja auch so Ihre Einstellung und dass Sie dann da so für uns das tun. Ich habe einen Zettel verteilen lassen, einen einfachen Zettel. Und auf diesem Zettel stand, sehr geehrter Herr Eitner, sollten Sie sich mit Schulklassen oben auf diesem Berg befinden, dürfen Sie so viele Weintrauben abpflücken, wie Sie möchten. Sie dürfen auch jeden Schüler eine abpflücken lassen. Denn dies ist eine offizielle Domäne der Stadt Trier und sie ist gerade dazu geschaffen, dass für unsere Touristen, wenn die kommen, sie mal einen Weinberg sehen, auch in den Weinberg hineingehen können, sich Trauben holen können. Und wenn sie das nächste Mal da sind, dürfen sie auch gerne unsere Kälterungsanlagen. Aber so oft sie nach Trier kommen, dürfen Sie dort mit Schulklassen so viel Weintrauben nehmen, wie Sie wollen. Merkt ihr, da haben die etwas mit eigenen Augen gesehen. Sie haben gesehen, was der da machte und trotzdem war es nicht richtig, was sie gesehen haben. Oft sagt man, ich war doch dabei, das habe ich selber gesehen, das muss wahr sein. Wahr war, dass dort ein Lehrer in den Weinberg gegangen ist und Weintrauben gepflückt hat. Wahr war nicht, dass sie gestohlen waren. Das konnten sie ja auch gar nicht wissen. Ich habe es ja bewusst in diese Falle einmal laufen lassen, um ihnen später zu zeigen, dass hinter einer Wahrheit noch wieder eine Wahrheit ist und noch eine Wahrheit kommt und noch wieder eine ganz andere Wahrheit. Es ist oft schwer, die Wahrheit zu erkennen und doch ist sie so wichtig, dass Paulus sie als erste in der Aufzählung der Verteidigungsmittel nennt. Warum? Weil sie das beste Verteidigungsmittel gegen das Böse ist, den Teufel, den Durcheinanderbringer, der zurzeit überall in dieser Welt Hochkonjunktur hat. Wir nennen diese Zeit postfaktische Zeit, die Zeit nach den Fakten. Englisch Post-Truth Era, die Zeit nach der Wahrheit. Ist das nicht merkwürdig, dass die Menschen unsere Zeit heute eine Lügenzeit nennen? Wer ist der Vater der Lüge? Text 3. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Wer ist der Herr der postfaktischen Zeit? Der Post-Truth-Ära. Wer ist der Herr? Die Bibel hat eine, wenn auch harte, aber doch gute Antwort darauf. Nun stehen wir hier verzweifelt, haben der Predigt bis hier intensiv gelauscht und stellen fest, dann können wir mit der Wahrheit auch nicht so recht was anfangen. Was sollen wir denn da jetzt anlegen? Haben wir auch gerade gehört, wie wichtig das ist, den Gürtel der Wahrheit anzulegen, wenn sogar der Augenschein trügt und man selbst in der Bibel plötzlich wieder zu anderen Erkenntnissen kommen kann. Stopp! Würde ich die Predigt jetzt so fortsetzen, dann würde sie tatsächlich in die falsche Richtung gehen. Sie würde tatsächlich in die falsche Richtung gehen, denn wir suchen die Wahrheit bisher, bei den Beispielen, die wir bisher hatten, an der falschen Stelle. Wir haben Wahrheit in unserer Erkenntnis gesucht. Eine Wahrheit, die sich begründet auf widerspruchslosen Beweisen dafür, dass eine Aussage richtig ist. Ist es richtig, ein Kind zu schlagen, das die Wahrheit sagt oder nicht? Da könnten vielleicht jetzt kluge Psychologen uns weiterhelfen. Wie viele Balken sind das genau? Vielleicht weiß ein Mathematiker da mehr. Wer hat recht, evangelische oder katholische? Da brauchen wir ganz, ganz kluge Theologen, die lange studiert haben. Und die können uns dann vielleicht die Wahrheit sagen. Manchmal kann auch große Lebenserfahrung helfen. Ein Lehrer stiehlt doch nicht. Ich habe mich hinterher gefragt, warum war eigentlich keiner so mutig, trotzdem zu vertrauen und sagen, wenn der das macht, ist da wieder irgendeine krumme Sache bei, der klaut bestimmt nicht. Aber so weit ist dann das Vertrauen zum Lehrer doch nicht gegangen. Dann wäre Wahrheit ja was für ganz kluge Leute, die die höchste Erkenntnis haben, die am weitesten gekommen sind. Und jeder Pastor sollte mindestens 4 Jahre in Israel gelebt haben, sollte evangelische und katholische Religion studiert haben und dazu noch freikirchliche Theologie und sollte also dann eine ganz, ganz lange Ausbildung machen. Und wenn er dann etwa so alt ist wie ich, dann könnte er sich das erste Mal vor eine Gemeinde stellen, weil er dann in seiner Weisheit so viel erzählen kann, dass man sagen kann, ja, da muss ja was dran sein bei dem, was er gesagt hat. Ist das Evangelium nur was für kluge Leute? Ist das Evangelium etwas, was da man studiert haben muss? Also Jesus hat sich nicht vorwiegend mit klugen Leuten, Gott sei Dank, dass es sie gibt, Gott sei Dank, dass es kluge Psychologen gibt, Gott sei Dank, dass es kluge Theologen gibt, Gott sei Dank, dass es gute Psychologen und was es noch alles gibt. Ohne Frage, ganz wichtig. Aber das Evangelium ist doch auch immer etwas von Anfang an, was für dich und mich geschrieben war. Was jeder verstehen kann. Paulus redet hier gar nicht von einer Wahrheit, die aus widerspruchslosen Beweisen besteht und die man durch intensives Suchen finden kann. Ihr wisst, dass Menschen da verzweifelt sind an dem Punkt, die unbedingt wissen wollten, wie kann man Gott beweisen, wie kann man denen mit dem Verstand näher kommen. Das funktioniert nicht. Paulus redet von einer ganz anderen Wahrheit. Jesus und die Bibel vertreten gewissermaßen die Wahrheit für jedermann. Die biblische Wahrheit wird erfahren, erlebt, offenbart und vor allen Dingen gelebt. Nochmal, die biblische Wahrheit, der Begriff, den die Bibel für Wahrheit, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann meint er eine Wahrheit, die erfahren wird, die erlebt wird, die offenbart wird und die vor allen Dingen gelebt wird. Dazu das nächste Beispiel. Da ist er noch im gleichen Gespräch, das wir eben hatten. Er redet mit Pharisäern über deren Stellung. Und sie antworteten, die Pharisäer, also Juden antworten ihm und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret. Wie kann er das denn sagen? Merkt ihr, das ist diese Wahrheit mit dem Kopf. Nach dem Kopf sind sie Abrahams Kinder. Da kann ich nicht wäret hinschreiben. Wäret ist ja so irreales, ja. Das ist ja gar nicht real. Wenn ihr das wäret, er sagt also damit, ihr seid das nicht. Ihr seid nicht die richtigen Kinder Abrahams. Jetzt konnten die sich aufplustern. Natürlich, alle Juden sind doch Abrahams Kinder. Das weiß doch jeder. Wieso weiß dieser Jesus das nicht? Weil er einen anderen Wahrheitsbegriff hat. Das nächste Bild. So geht der Satz weiter. Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke. Das heißt, dann würdet ihr auch handeln. Dann würdet ihr auch leben, wie Abraham gelebt hat. Und was war Abrahams großer Verdienst? Das war sein Vertrauen, dass Gott ihn losschickt und er loswandert. Sagt er, wenn ihr so leben würdet, mit viel Vertrauen, dann würdet ihr in Wahrheit Abrahams Kinder sein. Auf diese Wahrheit kommt es in unserem Leben an. Nach welcher Wahrheit leben wir? Zurück zu Paulus und der Ausrüstung eines Christen. Was meint er, wenn er sagt, wir sollen den Gürtel der Wahrheit anlegen? Anlegen, haben wir ja eben schon gut gehört, hat was mit Anziehen zu tun, umlegen. Es ist ein Teil der Kleidung. Und wir haben einige Sachen gehört, warum man den angelegt hat. Er befähigt zum Beispiel zum schnelleren Lauf. Er bringt uns vorwärts auf dem Weg. Er zeigt unsere Zugehörigkeit, wo wir hingehören und bietet gleichzeitig Schutz. Auf welchem Weg? Natürlich auf dem Weg mit Jesus. Text 5, den kennen wir gut, habe ich eben schon erwähnt. Ich bin der Weg, sagt Jesus, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesem Jesus, der das gesagt hat, sollen wir uns anvertrauen. Und das sollen wir umlegen. Das sollen wir anziehen. Was sagt nämlich die Bibel, der nächste Text? Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wie den Gürtel, umgelegt. Ihr habt ihn übergezogen. Wem das vielleicht ein bisschen schwer ist zu verstehen, sich in jemanden hineinversetzen. Sich hineinversetzen, wenn der andere dir etwas erzählt, wo du sagst, das ist jetzt aber nicht die Wahrheit. Aus seiner Sicht einmal die Sache sehen. Versuchen, ihn wenigstens mit dem Verstand zu verstehen, wenn wir es mit dem Herzen nicht können. Wir sollen Christus angezogen haben, uns in ihn immer wieder hineinversetzen, mit ihm nach seinen Geboten leben. Wenn wir mit der Wahrheit bekleidet sind, wenn sie uns umgibt, dann können wir sie doch auch leben. Wir leben doch auch mit unserer Kleidung, die ist immer da. Ob ich bei der Arbeitsstelle bin, ob ich nachmittags spazieren gehe, ich habe doch immer was an, immer Kleidung, immer was angezogen. Und so auch dieser Gürtel der Wahrheit. Haben wir Jesus angezogen, verinnerlicht, ganz so mit ihm leben zu wollen, wie er es uns sagt? Dann ist es nicht mehr schwer, Wahrheit zu leben. Und plötzlich merken wir, Wahrhaftigkeit macht Freude. Das ist irgendwas ganz Schönes. Ich habe Leute erlebt, die sind zu Jesus gekommen und dann haben sie was gemacht, was ich nie gedacht hätte. Dann sind die nach Hause gekommen und haben alle ihre Handwerkszeuge eingesammelt. Und der eine Bruder hat dann gesagt, weißt du, das habe ich alles aus meiner Firma mitgehen lassen. Immer mal hier ein Hammer und da mal ein Schraubenzieher und da mal dies und da mal das. Und das bringe ich jetzt alles zurück. Ich möchte jetzt ein wahrhaftiges Leben führen. Das belastet mich jetzt plötzlich. Hat er jahrelang mitgearbeitet, hat ihn nicht belastet. Und jetzt plötzlich hat er den Gürtel der Wahrheit angelegt und geht zurück. Noch intensiver habe ich das erlebt. Das heißt nicht ich selber, ein Bruder, den ich gut kenne, hat es mir erzählt. Der hat gesagt, bei uns in der Gemeinde ist ein junger Mann zum Glauben gekommen und der sagt, ich habe eine Zeit lang bei der Firma Karstadt gearbeitet und ich habe da ein paar kriminelle Dinge getan. Ich gehe da jetzt hin, ich sage Bescheid und ich werde dann wohl in den Knast müssen. Das kam auch so. Der Richter war gnädig, hat gesagt, das wäre ja nie aufgeflogen, wenn er es nicht gesagt hätte. Also erst zu Karstadt, dann hat er gesagt, zu dem Pastor, kommst du mit, ich mag mich nicht so alleine dahin gehen. Der hat das gemacht und ist dann, ich weiß nicht, 1,5 Jahre hat er für das gekriegt, hatte da Manipulationen, irgendetwas gemacht, was nicht in Ordnung war. Er hat es in Ordnung gebracht. Plötzlich hatte er die Kraft, er hatte diesen Gürtel angelegt. Und jetzt wollte er nicht, dass es da drin faulig ist, sondern er wollte jetzt auch nach außen hin das leben, was da immer so am Sonntag in der Kirche gepredigt wurde. Das war für ihn jetzt ganz wichtig. Ja, und manchmal ist es so, da kommt einer und entschuldigt sich, weil er jemand anderen auf der Karriereleiter runtergeboxt hat und selber den Platz eingenommen hatte, weil er sich so danach gesehnt hatte, das zu sein. Wie toll ist das denn? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir gewissermaßen der Wahrheit ganz automatisch. Wir folgen ihr ganz automatisch, wenn wir wirklich Jesus folgen wollen. Und wir werden ihr mehr und mehr teilhaftig, je näher wir an Jesus herankommen. Wenn wir die Werke unseres Vaters tun, wie Jesus es den Juden gesagt hat, dann ist das fast wie ein Automatismus, dass wir wahrhaftiger werden, ehrlicher werden, der Wahrheit verpflichtet werden. Und jetzt noch zum Schluss einmal mein Lieblingsvers, Text 5. Den habe ich bisher in jeder meiner Predigten hier hervorgehoben. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Das ist das ganze Geheimnis. Wenn du dich Gott nahst und immer näher an ihn herankommst, dann kannst du manche Dinge einfach nicht mehr tun, sondern wirst automatisch Dinge ablegen, wirst automatisch Dinge in Ordnung bringen, die dem widersprechen. Und ich verspreche dir, es wird dir und mir gelingen, wenn wir es wollen. Auch den Satz möchte ich nicht verschweigen. Es kommt immer darauf an, dass wir etwas wollen. Gott macht nie etwas mit uns, wenn wir etwas nicht wollen. Wenn du sagst, Gott, jetzt habe ich die richtige Nähe zu dir, ich bleibe mal hier stehen, mehr will ich gar nicht, vielleicht auch Angst vor gewissen Dingen, die da noch kommen könnten, dann lässt er dich dort stehen. Wenn du aber willst und sagst, Herr, noch mehr, ich möchte noch mehr, noch dichter an dich ran, dann gibt es immer ein noch dichter an ihn herankommen. Wir müssen es wollen. Dann folgt dein Leben der Wahrheit und du wirst wahrhaftig. Und dann bemerkst du irgendwann, ganz erstaunt und mit einem kleinen Schmunzeln, dass du selbst den Euro, den jemand in der Umkleidetür im Schwimmbad vergessen hast, beim Bademeister abgibst, weil er dir ja eigentlich nicht gehört und du ehrlich bleiben möchtest. Dieses kleine Ding, früher habe ich mich so darüber gefreut, wenn ich so einen gefunden habe, viel mehr als über die anderen Euros in meinem Portemonnaie. Den habe ich gefunden und was habe ich doch für ein Glück. Und irgendwann wurde mir klar, den hat aber einer vergessen und vielleicht fragt er das nächste Mal, ist da ein Euro gefunden worden? Und dann habe ich mir gesagt, nö, jetzt gibst du den ab. Und ich musste mit Erstaunen und mit Schmunzeln feststellen, dass mir das passiert ist. Ja, und dann wirst du plötzlich merken, dass auf deinem PC und deinem Smartphone und auf deinem Tablet nur noch legal heruntergeladenes ist und nichts anderes findet sich da wieder. Und noch etwas wirst du bemerken. Das sind nur kleine Beispiele, merkt ihr schon, nicht? Ich kann nicht alles aufzählen. An deiner Arbeitsstelle funktioniert das plötzlich mit den Kollegen viel besser. Beate hat es gesagt, in der Schule, mit den Mitschülern. Es funktioniert besser, weil die merken, auf den kann man sich verlassen, der ist wahrhaftig. Wenn der sagt, das war so und so, dann sagt der Chef, dann war das so. Der hat mich noch nie angelogen. Das ist einer, der fühlt sich der Wahrheit verpflichtet. Der liebt die Wahrheit. Und auch die persönlichen Beziehungen, auch die Beziehungen in der Ehe werden ganz neu belebt, wenn möglichst beide sich der Wahrheit verpflichtet fühlen und miteinander ins Gespräch kommen. Aber selbst wenn es nur einer macht, ist es gut für ihn, denn er weiß, ich habe nicht mit falschen Karten, sondern mit offenen Karten gehandelt oder gespielt. Dein Leben bekommt neue Spannkraft, weil du die Kraft zur Wahrheit aus Gottes Wort von Jesus empfängst und seinen guten Regeln folgst. Empfange ist das Thema dieser Reihe. Deswegen noch einmal, dein Leben bekommt neue Spannkraft, weil du die Kraft zur Wahrheit aus Gottes Wort von Jesus empfängst und seinen guten Regeln folgst. Und sei nicht traurig, wenn du einmal feststellst, Mensch, das hat wieder nicht so geklappt. Vor dir liegt noch ein gutes Stück Wegs. Und auch auf diesem Weg sollen wir noch zubereitet werden. Und auch da sollen wir ja Jesus noch näher kommen. Also wenn du noch nicht so weit bist, alles klar. Aber wenn du nur willst, fang an, Gott ein Stückchen näher zu rücken. So weit, wie du gerade möchtest. Vertraue ihm. Und du wirst merken, bald wirst du noch ein Stückchen näher rücken, weil du merkst, es ist gut für dich. Das schaffst du. Das schaffst du, glaub es mir. Woher ich das weiß? Kannst du laufen? Sei denn, du bist jetzt krank. Aber können wir alle laufen? Haben wir das geschafft? Was meinst du, wie oft du mal gegen Schranke laufen bist? Was meinst du, wie oft du hingefallen bist? Und dann hast du gesagt, nö, Mama, trag du mich mal weiter, das ist nichts für mich mit Laufen. Ich habe mir so den Kopf gestoßen und immer wieder mache ich 3 Schritte und falle um. Irgendwie raff ich das nicht. Mama, trag du mich mal weiter, trag du mich mal schön weiter. Das ist viel bequemer. Ja, es gibt inzwischen ein paar, wo man den Eindruck hat, dass die Eltern sie das ganze Leben tragen müssen. Aber das ist ja nicht das Normale. Nicht? Das ist nicht das Normale. Normalerweise haben wir das doch alle gelernt. Und wenn du willst, wenn dir diese Geschichte mit der Wahrheit gefällt und du sagst, das möchte ich, dann sage ich dir, das wirst du genauso schaffen, wie du das Laufen gelernt hast, weil Gott bei dir ist und dich unterstützt. Er hat es versprochen. Jetzt zum Schluss eine kleine Geschichte, die das zusammenfasst. Und dann wollen wir eine Zeit des Lobpreises miteinander haben. Seine Geschichte von Hans Manfred Schulz, der hat sie gesammelt. Und das sind diese kleinen Rabbinergeschichten. Und hier ist das in exzellenter Weise zusammengefasst, was wir heute Morgen gehört haben. Ein Rabbi fragte einen gläubigen Juden: Wann weicht die Nacht dem Tag? Woran erkennt man das? Der versucht eine Antwort. Vielleicht, wenn man den ersten Lichtschimmer am Himmel sieht. Oder wenn man einen Busch schon von einem Menschen unterscheiden kann. Nein, sagte der Rabbi. Die Nacht weicht dem Tag, wenn der eine im Gesicht des anderen den Bruder und die Schwester erkennt. Solange das nicht der Fall ist, ist die Nacht noch in uns. Gott segne uns.
Verleihe uns, Herr, dass die Ohren, die deinen Lobpreis gehört haben, verschlossen seien für die Stimme des Streites und des Unfriedens. Dass die Augen, die deine große Liebe gesehen haben, auch deine selige Hoffnung schauen. Dass die Zungen, die dein Lob gesungen haben, hinfort die Wahrheit bezeugen. Dass die Füße, die in deinen Vorhöfen gestanden haben, hinfort gehen auf den Wegen des Lichtes.